Ich habe für heute einen Predigtabschnitt ausgesucht aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 20. Über diesen Abschnitt wird normalerweise nicht gepredigt. Wahrscheinlich ist der Grund, dass in diese Verse Paulus ungeheuer viel hineinpackt. Die sind dicht und schwer beladen. Aber darum können Sie uns auch besonders viel sagen. Gebet um Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus, da meint der Paulus also den Glauben der Gemeinde von Ephesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, die beiden Punkte waren ihm wichtig. Glaube an den Herrn Jesus und die Liebe zu allen Heiligen. Heiligen sind die Leute, die Jesus gereinigt und geheiligt hat durch sein Blut in der Vergebung von ihren Sünden. Das sind keine fehlerlosen Menschen, sondern Menschen, die die Vergebung Jesu so durchgreifend erfahren haben. Da höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euch in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Herr, lass doch das Gebet des Paulus auch bei uns Frucht zeigen. Amen. Es war gerade jetzt auf dem Rückflug aus Indien. Mein Billigflug mit der Air India hatte, muss schon sagen, glücklicherweise 2 Stunden Verspätung, sodass gerade am Morgen die Sonne aufging, es lief im Flugzeug ein Film, irgendein langweiliger Film, und hinten war eine Klappe an der Türe nicht geschlossen, eine Fensterklappe. Und ich konnte hinausspähen, die aufgehende Sonne, und sah, wie wir genau über den Khyberpass nach Afghanistan hineingeflogen sind. Sah unter mir Kabul. Und bis wir dann über der Sowjetunion und Duschanbe und Kirgisien hereinkamen, ich blieb dort oben stehen und habe hinuntergedacht, da unten wird Weltpolitik gemacht. Afghanistan, das wusste ich gar nicht, dass die indische Route ausgerechnet über diesen Konflikt her der Welt läuft. Und wie ich dann länger drüber nachdachte, meinte ich plötzlich, ach, die ganzen Themen der Weltpolitik, so aufregend sie auch sind, die Machtkämpfe der Völker, sie vergehen. Und durch die Jahrhunderte hindurch bleibt das ein Ringen. Dort unten um die Seidenstraße, um den Zugang zu den Schätzen Chinas. Was wird alles noch in der aufgeregten und wilden Weltgeschichte noch an Themen uns erregen? Eigentlich ist eine andere Geschichte in dieser Welt viel bedeutsamer. Die Geschichte, wie Gott mitten in dieser Welt seine Gemeinde gründet. Das sieht alles viel kümmerlicher aus. Wie viele sind das heute Morgen, die sich in Stuttgart versammeln, um Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten? Aber das wirkliche Thema der Weltgeschichte ist das ja. Menschen haben sich losgerissen von Gott und haben ihm den Gehorsam aufgekündigt. Die Welt hat einen Coup gemacht. Aufstand gegen Gott. Wir wollen selbst bestimmen. Und Gott wirbt in Liebe und Güte durch sein Wort und ruft Menschen zur Umkehr. Haben sie sich rufen lassen? Gehören sie dazu zur Gemeinde Jesu, ganz gleich, ob sie jetzt ein eingeschriebenes Mitglied hier oder dort sind? Gehören sie zur Gemeinde Jesu? diesem auserwählten Volk zum königlichen Priestertum Jesu. Ich habe diesen Text heute ausgewählt, weil ich Ihnen das ganz groß machen will, was das ist, wenn Christen zusammenkommen, wenn sie Gemeinschaft untereinander haben, weil mich das die letzten Tage erfüllt hat in so vielen Begegnungen über diesen großen indischen Kontinent hinweg. Am letzten Sonntag, Nachmittag, einer von drei Gottesdiensten, die ich halten durfte, in einem Slum in Madras, eine ganz kleine Kirchenbaracke. Was soll man da predigen vor den Menschen, denen das Notwendigste zum Leben fehlt? Ich erzählte, es sind furchtbaren Kriegstagen, die ich als Kind erlebte, und die Geborgenheit, die man bei Jesus fand. Und ich sehe noch hinten so einen alten Mann, der an die Wand gelehnt sitzt und der immer nur nickt mit seinem Kopf. Erfahren, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln im Slum von Madras. Verstehen Sie, was das Geheimnis der Gemeinde Jesu ist? Wo Menschen sagen, ich habe gefunden, ich habe das Leben. Mich fesseln die anderen Dinge nicht mehr. Und wenn Sie heute Morgen kommen und erfüllt sind mit Ihren Sorgen und Nöten und Problemen, die Sie mitgebracht haben, dann wollte ich, dass Sie plötzlich wieder die ganz andere Richtung sehen. So wie man wegblicken muss von den Themen der Weltgeschichte und den aufregenden Tagesnachrichten. Da läuft die eine Gottesgeschichte mit der Welt. Und da ruft Gott in diese Welt hinein und sammelt sich seine Gemeinde aus allen Völkern, Nationen und Sprachen. Und wir erleben hier, wie Paulus, der den Grund gelegt hat als Apostel, auf den Grund der Apostel ist diese Gemeinde gegründet, wie er für diese Gemeinde betet. Und das geht ja nicht nur um die Gemeinde in Ephesus, sondern auch um uns. Wie hat Paulus gerungen und hat gesagt, das ist mir so wichtig, dass ihr wirklich als Gemeinde wächst, aber nach innen wächst und nach außen, dass ihr zunehmend an Erkenntnis, dass euer Christenstand profunder und verlässlicher wird und dass euer Leben erfüllt ist mit Erfahrung dessen, was euch Christus täglich schenkt. Er fängt an zu danken. Er hat das ja miterlebt, das Wunder, als diese Gemeinde entstanden ist damals, in dieser Stadt, die so geprägt war von dem Tempelkult der Artemis oder der Diana, lateinischer oder griechischer Name für diese Göttin, wo all die Menschen angebetet haben vor diesen schrecklichen Sexbildern dieser Frau. Und dann hat Jesus eine Gemeinde gesammelt in Ephesus. Und nun betet Paulus, ich ringe um euch, dass ihr für den Herrn stehen könnt. Es ist heute Morgen mir so wichtig, es Ihnen allen ins Gesicht zu sagen, Sie vor Gott zu fragen, ob Ihr Leben wirklich ganz mit Jesus gelebt ist. Und ich habe drei Punkte ausgewählt. Sie müssen immer mehr Jesus entdecken. Dann werden Sie sagen, ich kenne doch Jesus. Ich habe doch schon so viel mit ihm erlebt. Paulus betet hier, dass man immer mehr ihn entdeckt, Jesus, immer mehr. Man kann überhaupt gar nie zu einem Ende kommen. Vers 17, das ist sicher der erste Punkt, wenn einer Christ wird. Es genügt ja nicht, dass man irgendwo nur dem Namen nach sich als Christ bezeichnet, sondern das ist wichtig, dass man plötzlich merkt, Jesus ist nicht nur so ein ferner Guru, der vielleicht einmal ein paar Taten vollbracht hat, sondern in Jesus kommt heute die ganze Größe des Heiligen Gottes zu mir. Und Jesus ist der, der die Hand nach mir ausstreckt, der mir vollgültig die Schuld meines Lebens vergeben kann. Der Richter des jüngsten Tages. Das Erkenntnis Jesu, wie man sie bei der Bekehrung hat. Ja, was muss man jetzt noch weiter erkennen darüber hinaus? Sie können gar nicht fertig werden im Lauf ihres Lebens, durch ihren ganzen Werktag hindurch, die Nähe Jesu zu erspüren. Ich weiß ja, wie es bei Ihnen ist. Wenn Sie draußen stehen, morgen und übermorgen im Druck Ihrer Termine und Ihrer vielen Aufgaben, dann können Sie ja gar nicht mehr dran denken, dass Jesus vor Ihnen steht, der die Hände ausstreckt und Sie tragen will. Wie oft sind da unsere Blicke kleingläubig, furchtsam und ängstlich. Dann kommen die Zweifel und die Fragen. Darum bittet Paulus Gott, dass er der Gemeinde, den jungbekehrten Christen, den Geist der Weisheit schenkt. Das ist so wichtig. Denn Geist der Weisheit, das ist jetzt nicht bloß ein Bücherstudium, das ist auch wichtig, dass man viel seinen Verstand trainiert. Wird nie abgewehrt in der Bibel. Aber das Entscheidende ist, dass der Geist Gottes uns immer wieder, gerade in den Krisensituationen unseres Lebens, den Blick schenkt, dass wir wissen, da ist Jesus da. Wenn sie uns auf dem Weg sind, zum Operationssaal fahren, und dann auf einmal kann einer sagen, ich bin ganz ruhig, Jesus ist da. Ich weiß es, ich kann ihn erkennen. Ein Geist der Weisheit, der sich nicht verrückt machen lässt durch alle irdischen Aufregungen, durch das, was man sieht, durch die Ereignisse, durch das, was uns manchmal so sorgend macht. Der Geist der Weisheit, der durchschaut die Dinge und sieht dahinter. Schön, dass es im Neuen Testament auch erzählt wird, dass die Jesus-Jünger manchmal ihren Herrn und Meister nicht erkannt haben. Das kann man überhaupt nicht vorstellen. Sie waren doch so nah um ihn herum, dauernd hatten sie mit ihm zu tun. Wird erzählt, wie einmal in einem wilden Sturm auf dem See, als die Wellen hochgingen und die Winde tobten, Jesus über die Wellen schritt. Und die Jünger schrien entsetzt auf und dachten, es wäre ein Gespenst. Sie müssen doch ihren Herrn kennen, sie müssen doch Jesus kennen. Aber so sind wir, so wenig weise, dass wir in den Krisenpunkten unseres Lebens meinen, unser Glaube wäre eine Halluzination, wäre eine Täuschung, wäre ein Gespenst. Der Herr gebe uns den Geist der Weisheit, und wer von Ihnen mit seinen Zweifeln ringt, der darf drum bitten, Herr, ich muss erst weise werden. Schwierig ist ja immer nur, wenn Leute Zweifel haben, die sagen, ich bin zu gescheit. Verstehen Sie? Die sagen, die ganze Bibel, die kann vor meinem kritischen Geist nicht bestehen. Und ich habe so viel Geist mitbekommen, dass ich bloß verächtlich das Bibelwort lesen kann. Wird schwierig. Wo aber Leute so demütig sind, dass sie sagen, ich brauche den Geist der Weisheit. Herr, gib mir deinen Geist der Weisheit. Da erhört der Herr das Gebet und schenkt das, dass man ihn erkennen kann. Und die andere Szene, die erzählt wird, als zwei der Jünger Jesu in einer schweren Traurigkeit, vielleicht war es sogar eine richtige Depression, einen Spaziergang gemacht haben in das kleine Dörflein Emmaus. Und sie waren so traurig, und da naht sich von hinten her Jesus und spricht mit ihnen, und sie merken es gar nicht. Ist das bei ihnen auch so? Dass sie abends in ihrem Zimmer sitzen und sagen, ich bin so traurig, und sie sehen nicht, dass Jesus neben ihnen steht und seine Siegeszeichen in ihr Leben hineingibt. Der Herr gebe ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Da muss Gott uns wirklich den Vorhang wegziehen, dass man durchblicken kann und ihn sieht. Ich muss Ihnen sagen, warum ich dieses Bibelwort so liebe. Ich habe noch nie in meinem Leben darüber gepredigt, aber es ist unser Hochzeitstext. Wir haben in unserer Ehe folgende Abmachung getroffen. Meine Frau sucht den Namen für die Kinder raus und ich suche den Hochzeitstext raus. War vor meinem ersten Pfarramt, das ich damals im Schwarzwald antrat, mir so wichtig. Ich möchte im ganzen Leben einer sein, der bloß so ein bisschen was genippt hat. So einen kleinen Spalt erst geöffnet gesehen hat von der Tür. Ich will immer mehr von ihm entdecken, bis ich einmal ihn in der Herrlichkeit sehen darf, Jesus. Und da will ich von Tag zu Tag weiter vorstoßen. Und dann geht's ganz merkwürdig. Ich sehe von Tag zu Tag immer mehr meine Mängel. Und immer größer wird mir, wie Jesus alle meine Sünden vergibt und alle meine Gebrechen heilt. Mir wird es immer gewaltiger, dass wir Jesus nur kennen in seiner barmherzigen Liebe, wie er uns nachgeht von Stunde zu Stunde und uns trägt mit rührender Geduld. Ich war ja bei einer Missionskonferenz, die vom 4. bis 8. Januar in Pune stattfand. Ich konnte nur einen Tag daran teilnehmen, aber ich traf dort einen indischen Sadhu, der sich in diese Gewänder gehüllt hat, wie sie sonst dort diese Weißen tragen. Einen großen, langen Bart trug er, ein alter Mann, der von Ort zu Ort zieht und mit den Menschen redet, aber der ein Jesusjünger war. Und wenn man dann mit ihm mit gekreuzten Beinen im Gras saß, und er dann anfing zu erzählen, wie er sagt, ach, die Weisheit Indiens, ihr meint, das sei groß. Und dann fing er an, über jedes Wort der Bibel, da konnte man ihn kaum stoppen, auszulegen, wie alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis da drin liegen. Sagt, wer einmal anfängt, im Wort Gottes zu graben, der sieht erst in all seinen großen geistigen Bezügen die Mitte und das Ziel und das Ende. Das ist so wichtig, dass man weiß, von Jesus her kann ich nur mein Denken richtig neu ordnen. Also das ist jetzt wichtig, dass Sie Jesus immer mehr entdecken in Ihrem Leben. Meinen Sie nur nie, damit seien Sie fertig, jetzt seien andere Themen dran. Das bleibt das Thema, bis wir einmal vor ihm stehen. Das Zweite ist, wir müssen immer mehr staunen. Immer mehr staunen. Über was denn? Da spricht Paulus von der Zukunft und von der Zuversicht, die er hat. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, heißt im Vers 18, dass ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, welche Zukunft er euch schenkt. Jetzt, was meint er denn damit? Welche Zukunft? Nun geht es ganz einfach um die Sache. Wie geht ihr Leben in der nächsten Woche weiter? Manche von Ihnen, die haben ganz gehörige Portionen von Sorgen mitgebracht. Wie geht das alles weiter? Und der Paulus sagt, bei Glaubenden ist das ja merkwürdig. Die haben nicht einen Optimismus, sondern eine Zuversicht. Die haben eine grenzenlose Zuversicht, weil sie auf Jesus blicken. Sagen sie, der geht ja voran. Und alles, was ihnen Jesus an Zusagen und Versprechungen gibt, das geht ja mit ihnen. Sie haben eine wunderbare, große Zukunft vor sich. Manchmal könnte man ja Angst kriegen, wie geht denn überhaupt die Zukunft bei uns weiter in unseren privaten Bezügen? Und wir treffen ja auch so viel Krisen in unserem eigenen Leben. Das ist jetzt so wichtig. Der betende Paulus, der für diese Gemeindeglieder in Ephesus eintritt und sagt, ich bete jetzt für euch, damit ihr die Augen eures Herzens erleuchtet bekommen. Warum spricht er denn in einer so komischen Sprache? Ist das frömmelnde Sprache Kanaans? Nein, mit dem Herzen schaut man besser. Er sagt, das ist nicht eine Sache, die du mit deinem grübelnden Verstand kriegst. Genau da in deinem Herzen, wo sonst die Sehnsüchte und die Träume regieren, wo dein Fühlen liegt, du sollst ein Gefühl dafür kriegen, von deinen ganzen Sehnsüchten und Wünschen her, dass der Herr dir deine Zukunft ebnet. Und eine Zuversicht haben. Manchmal sind Christen ein wenig mutlos, weil sie sagen, ich habe so viel erlebt, was der Teufel zerstören kann, und ich weiß sogar, wie untreu ich bin. Aber die Zuversicht kommt doch davon her, dass dieser Herr uns vorangeht und uns mutig und zuversichtlich macht, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er für euch bereit hat. Jetzt stellen Sie mal vor, da wird in einem Millionärshaus ein Baby geboren. Das Kind liegt in der Wiege wo wie so alle Babys drin liegen. Aber das Kind hat ja eine tolle Zukunft vor sich. Ob es wirklich toll ist, das ist auch wieder so eine Frage. Bringt ja auch nicht bloß Freude mit, wenn man reich ist. Also so, aber das Erbe, nicht das ist, in das Erbe wächst das Kind hinein. Wenn das Kind mal mit 18 sagt, ich pfeife auf meine Eltern, es geht mir den Dreck an und ich will nichts mehr von euch wissen, kann das Erbe verspielen. Das sollen sie erkennen, dass Jesus ein großes Erbe für sie bereitet. Nicht bloß in der Ewigkeit, er hat ja so viel noch an Plänen, was er in ihrem Leben verwirklichen will. Und ich wollte immer wieder bei all denen, so, die die ersten Schritte im Glauben machen, immer eine neue Dynamik entwickeln, dass sie voller Spannung sind und sagen, ich möchte noch so viel in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten mit Jesus erleben, auch in diesem neuen Jahr 1988. Ich bin gespannt, was er da tut. Denn das herrliche Erbe, das bereit liegt, seine großen Zusagen, die er einlöst, zu denen Jesus steht und die er erfüllt, und die Hoffnung, zu dem ich berufen bin, er will mein Leben erneuern, ich darf ein gerechter Mensch werden. Wissen Sie, dass Sie die Versuchungen und die Sünde unter Ihre Füße kriegen können? Wissen Sie das? Dass Sie mit Jesus herrschen sollen? Dass Sie Aufgaben anpacken, zu denen Sie Gott befähigt? Und wo er Sie ausrüstet? Man kann immer nur staunen über das große Ziel. Einige von uns, die machen jetzt ja gerade Reifeprüfung, wenn sie denen in die Augen sehen, die sind so reif wie ein saftiger Edamer. Aber es wäre schlimm, wenn ihr Christenleben auch so wäre, dass man meint, so jetzt bin ich reif, jetzt habe ich die Fülle erreicht, jetzt bin ich so richtig. Ein Abiturient, der sagt ja, jetzt stehe ich auf der Spitze meines Lebens. Und wer sich noch daran zurückerinnert, weiß, wie schön diese Tage waren. Und die Ernüchterung, dass die Lebensprüfungen weitergehen. Aber in der Reife eines Christseins, da haben wir noch einen großen Weg zurückzulegen, um bis an die Reife hinzukommen, wo Christus mich umgestaltet. Lassen Sie sich behauen wie so ein Steinblock, an dem er herummeißelt. Und wissen Sie, dass auch die Schwierigkeiten, die Sie zu durchstehen haben, dazu dienen, nur damit Sie mehr vervollkommend werden, damit sie bearbeitet werden können, reifer auf diese Zukunft hin, zu der er sie berufen hat. Mich hat das beeindruckt, wenn man diesen indischen Christen begegnet. Ich traf eine Bibelschule, die Evangelisten ausbildet, ein kleines Werk, und sie wissen, wie knapp sie dort an Mitteln sind. Aber in der Tafel hatten sie ihre Zukunftspläne für die nächsten 10 Jahre aufgeschrieben, wie das aussieht. Wissen Sie, was die planen? In den nächsten 10 Jahren wollen wir 1000 neue Gemeinden gründen in Gebieten, wo es noch keine Christen gibt. Ach, es ist so peinlich, wie wir im Westen genügsam geworden sind, wie das alles nur noch zur Tröstung unseres Seelenheiles dient. Wenn wir wieder so eine Dynamik hätten, sagen, wir wollen Stuttgart evangelisieren. Sie wohnen in einem Stadtteil, wo niemand ist. Ich möchte dort einen Hauskreis anfangen. Ich möchte die Kinder sammeln, eine Kindergruppe machen. Wir helfen Ihnen gerne. Aber dass die Dynamik kommt, ich möchte doch erkennen, zu was ich berufen bin. Wozu lebe ich denn? Was hat Christus mit mir vor? Ich will doch was tun für ihn. Und ich will doch das Erben antreten. Und ich will es heute schon tüchtig benutzen und damit wuchern. Und das Dritte, immer mehr stark zu werden. Mit dem Starkwerden ist oft wie mit der Weisheit. Man meint, man sei schon ganz weit oben. Aber wenn Paulus betet, dass die Gemeinde stark wird, belastbar wird, dann war das ja auch bei ihm immer wieder eine Bitte, die er nötig hatte. Denn er hat in seinem Dienst erfahren, wie seine körperlichen Kräfte schon nicht reichten für diese großen Belastungen, denen er ausgesetzt war. Sie wissen von dem Pfahl im Fleisch, den er trug, und es war schwer für ihn, wie er das alles durchstehen musste. Aber dann sagt er hier, wie überschwänglich groß ist seine Kraft an uns. Die habt ihr alle erfahren, sonst wäre es gar nie möglich gewesen, dass ihr glauben könnt. Das ist schon ein Wunderbeweis der großen Stärke Jesu. Aber wenn die Kraft Jesu euch erfüllt, von unserer Kraft, die wir mitbringen, da redet ja Jesus nie. Das hat bei dieser Missionskonferenz der Leiter des Sozialwerks der Evangelikalen in Indien, der Sibi Samuel, so eindrucksvoll gesagt: Manche, die sich für den Dienst im Reiche Gottes bewerben, die meinen immer, wenn sie kommen, dann müsste man als ersten Satz sagen, auf dich hat Gott schon lang gewartet. Dich hat Gott nötig. Er braucht doch aber unsere Kraft nicht. Unsere lächerliche Kraft, unsere sterbliche, zerbrechende Kraft. Er hat unendliche Kraft. Der das Weltall geschaffen hat, der die Planeten auf der Bahn hält, der die Energie der Vulkane geschaffen hat, der braucht doch nicht unsere lächerliche kleine Körperkraft. Er will mit seiner göttlichen Kraft in Ihrem Leben wirken, heute. Denken Sie daran, wenn Sie einen Brief schreiben, wenn Sie einen Besuch machen. Herr, deine Kraft kann jetzt wirken. Das ist der Grund, wenn wir hier Gottesdienst halten, wenn wir vorher in der Gebetsgemeinschaft gebetet haben, Herr, du kannst jetzt wirken. Nicht der Mensch. Er kann wirken, ein Mensch. Mit der gleichen Kraft, mit der Gott in Jesus gewirkt hat, als deren toter Leichnam war und im Grab lag, dann hat er ihn auferweckt. Wenn Gott mit seiner Kraft und mit seiner Energie sogar solche Dinge bewirken kann, wie kann er dann erst in unserem Leben wirken? Er kann große Dinge möglich machen, das wissen wir. Er kann Wunder tun. Aber das Allergrößte, er kann in unserem schwächlichen, kümmerlichen Leben gewaltige Dinge tun. Jetzt rechne doch mit dieser Kraft Jesu. Streck dich immer mehr danach aus und stell dich in den Dienst. Mich hat beeindruckt, wie diese indischen Christen in ihrer ganzen Ohnmacht und Schwäche dies wagen. Über 2000 Missionare haben sie selber ausgesandt. Die Gemeinden auf ihre eigenen Kosten haben erlaubt, die Frage, was könnt ihr denen bezahlen? Das sind ja Familien mit vielen Kindern, dann sagen sie 400 Rupien, das sind etwa 50 Mark. Davon kann man nicht leben, sagt, da müssen sie leben und auf den Herrn vertrauen. Und wir wollen nichts mehr geben, weil der Herr seine Wunder tut. Und das sind Leute, die hinausgehen zu diesen Kastenlosen in den Hügeln, die diskriminiert sind in der indischen Gesellschaft. Traf solche oben an der tibetanischen Grenze an, wo man herrlich die Schneeberge leuchten sah, die in Dörfern leben, ganz allein. Und als ich sie frage, leidet ihr auch um eures Zeugnisses, um Jesu willen, sagten sie, wir werden oft geschlagen, wenn wir auf der Straße von Jesus reden. Und doch sind es die Zeugen seiner Macht, die geschlagen und verhöhnt ihn bekennen. Und seine Zeugen sein wollen. Weil die Kraft wirkt. Das will auch Jesus in ihrem Leben tun. Haben Sie jemanden, der für Sie betet? Schließen Sie sich in einen Gebetskreis an. Bitten Sie andere, beten Sie für mich. Beten Sie mit anderen, beten Sie für andere. Da wächst Gemeinde, wo wir wieder füreinander beten, dass das geschieht, immer mehr auf Jesus blicken, immer mehr in der Zukunft erwarten von den großen Gaben Jesu. Und dann immer mehr mit seiner Kraft rechnen, dass selbst Menschen im Alter von weit über 80 noch viel wirken können. In der Kraft Gottes. Amen.